Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Habt ihr eigentlich gewählt letztes Jahr? Also ich meine, als es darum ging, wer Kanzlerin oder Kanzler wird. Ich meine, das ist uns ja nicht egal, wer uns regiert, oder? Wen will man doch kennen? Dem möchte man am liebsten vertrauen. Das soll jemand sein, der die Probleme erkennt, der die auch angeht, der sich auch durchsetzen kann. Jemand, der sich beraten lässt, der gute Berater hat, aber auch jemand, der selber dann Rat geben kann. Habt ihr gewählt letztes Jahr? Es ist doch egal, wer uns regiert. Wer unsere Lebensumstände bestimmt. In dem Predigttext heute wird uns jemand vorgestellt, der kommt und der regiert. Das heißt, er wird eigentlich nicht uns vorgestellt, sondern er wird Israel vorgestellt, dem Volk Israel. In einer Zeit, wo Israel in Gefangenschaft war. 586 vor Christus, da hat der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem eingenommen und alle einflussreichen, ausgebildeten, klugen Leute, alle, die irgendwie was mitbrachten, wurden verschleppt nach Babel. Ungefähr 50 Jahre später, 539 vor Christus, waren die Perser dran. Kyros hat die Babylonier besiegt und Kyros der Zweite sagt, ihr Juden, ihr könnt wieder nach Hause gehen. Und in dieser Zeit der Gefangenschaft tritt ein Prophet auf. Wir finden den im Jesaja-Buch ab Kapitel 40. Und er spricht also hier zu Menschen, die tiefe Brüche im Leben haben, denen das Leben entrissen worden ist, wo plötzlich etwas sich total verändert hat. Reiche werden arm. Leute, die gut eingebunden sind, werden entrissen. Vielleicht werden Familien getrennt. Herren wurden zu Knechten. Das ganze Volk wurde gedemütigt. Der Glaube stand auf dem Prüfstand. Wie kann denn ein Gott, der lebt und uns liebt und zu dem wir gehören und sowas zulassen? Also der Prophet spricht zu gebrochenen Menschen, zu Menschen, wo das Feuer im Leben erloschen ist. Die glühen oder die dampfen noch vor sich hin. Und diesen Leuten also jetzt stellt der Prophet jemanden vor, der kommen wird, den Gott senden wird, den Gott beauftragen wird. Er nennt ihn den Knecht Gottes, der kommen wird, um zu regieren. Es gibt 4 Gottesknechtslieder von diesem Propheten in Jesaja ab Kapitel 40 und ich lese uns das erste vor, Jesaja 42. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen, er wird nicht schreien oder rufen und seine Stimme wird man nicht auf den Gassen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und wird nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk und zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, und die Gefangenen aus dem Gefängnis führst und die in Finsternis sitzen aus ihrem Kerker. Es ist doch nicht egal, wer uns regiert, wer unsere Lebensumstände bestimmt. Schon gar nicht, wenn wir Mangel haben, wenn wir den Eindruck haben, das Leben steht irgendwie auf der Kippe. Wir brauchen jetzt jemanden, der uns hilft, der sagt, wie es weitergeht, wenn wir Sehnsucht haben nach der Heimat. Und dieser Prophet im Buch Jesaja also stellt uns einen neuen Regierenden vor. Gott hat ihn gewählt. Keine demokratische Wahl. Gott hat ihn erwählt, aber wir können ihn auch wählen und den Knecht zu unserem König machen. Knecht heißt er hier, klingt vielleicht merkwürdig, aber das war damals schon so, dass man sogar Könige Knechte nennen konnte, weil sie dienen sollten. Ja? Minister heißt, kommt aus dem Lateinischen, heißt Diener übersetzt. Politiker sollen Diener des Volkes sein. Also das muss uns hier nicht verwundern, das geht hier um einen Knecht mit einer ganz besonderen Sendung und Vollmacht. Was wird über ihn gesagt? Gott hält ihn, Gott hat ihn berufen, Gott schickt ihn, Gott stützt ihn, er hält ihn aufrecht. Hier heißt es, Gottes Seele freut sich an dem, was er tut. Es wird ein Seelenverwandter von Gott sein. Gott hat ihn erwählt und Gott beschützt ihn auch und er hat ihn seinem Geist gegeben. Was wird noch gesagt über diesen Knecht? Er wird nicht schreien. Das ist auch eine Wohltat, ja. Ein Herrscher mit aller Macht, der von Gott kommt, aber nicht schreit. Der brüllt den Leuten nicht seine Rettung in die Ohren. Seine Herrschaft wird nicht auf den Gassen herausposaunt. Der kommt nicht irgendwie prunkvoll mit einem dicken Auto vorgefahren und Lifeguards um ihn herum oder sowas. Der kommt und sein Titel, seine Macht wird nicht herausposaunt. Er richtet die Leute auf. Er kommt behutsam, einfühlsam, aber beharrlich, zärtlich, aber kraftvoll wird er die Menschen aufrichten, die zerbrochen sind oder wie ein glimmender Docht nur noch rauchen. Er wird also niemanden anschreien, dieser Knecht Gottes. Er wird keine Gewalt anwenden. Das ist auch kein Partylöwe. Der braucht das nicht, zu den oberen 10.000 zu gehören und irgendwie da oben mitzumischen, dass alle sehen, wie mächtig er ist. Es ist jemand, der dienen will. Ein stiller Knecht Gottes mit aller Macht. Und es wird gesagt, er wird selber nicht zerbrechen. Er wird selber nicht erlöschen. Sein Feuer ist nicht auszulöschen. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus manchmal. Hört zu, könnte auch Jesaja sagen. Hört zu, ihr Lieben, da kommt einer von Gott. Hört zu, ist auch eine Fernsehzeitschrift. Ich finde sie ziemlich teuer, ich kaufe mir die nicht mehr. Aber ihr kennt die vielleicht vom Titel noch, ja? Hör zu. Bei Hör zu, wenn man die kauft, dann kann man aufschlagen, kann die einzelnen Wochentage angucken und da stehen die Filme drin, zu welcher Uhrzeit sie gesendet werden. Wenn man den Text liest, kann man sogar die Hauptrollen noch nachlesen. Hör zu, sagt auch der Prophet. Der hat auch eine Programmvorschau Gottes, aber der weiß selber noch nicht, wann läuft denn der Film. Und ich weiß noch nicht mal, ob der wusste, wer die Hauptrolle spielt. Ja, wer ist denn dieser Knecht? Okay, Gott führt Regie, Gott wird diesen Film sozusagen einrichten. Aber wer ist denn dieser Knecht? Und Theologen rätseln oder diskutieren bis heute, wer kann denn das sein? Nicht, dass wir nicht an Jesus denken dürften, aber wen hat denn Jesaja gemeint? Hat er an einen Menschen gedacht, vielleicht doch schon Kyros, dass er schon ahnte, aha, der Perserkönig, der wird uns die Freiheit schenken? Die jüdischen Theologen sagen überwiegend, nein, hier sei Israel gemeint. Das Volk Israel ist hier gemeint. Das Volk Israel wird nicht vergehen, wird nicht kaputt zu kriegen sein. Das Volk Israel ist das Licht der Heiden. Aus meiner Sicht können wir das nicht lösen, wen Jesaja, der Prophet, gemeint hat. Des Rätsels Lösung für uns Christen kommt ungefähr 540 Jahre nach dieser Rede durch die Geburt Jesu. Bei der Taufe. Bei der Taufe wird Jesus gesagt, was hier beim Prophet steht, wörtlich zum Teil zitiert. Da heißt es, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die gleiche Formulierung wie bei Jesaja 42. Jesus ist das Licht der Heiden. Matthäus, so wie die anderen Evangelisten auch, Matthäus erzählt, beschreibt die Heilungen von Jesus. Blinde können sehen, tatsächlich. Lahme können gehen, wirklich. Und dann schreibt Matthäus, das geschah, damit erfüllt würde, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe und mein Geliebter, an dem meine Seele gefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien. Und man wird ihm seine Stimme man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Matthäus also zitiert genau unseren Predigttext, etwas abgewandelt, vielleicht gab es dir den etwas unterschiedlichen Formulierung, aber es ist ein ganz klar, es ist unser Predigttext. Aber Jesaja, der wird nicht an Jesus gedacht haben. Jesaja wusste noch nicht, wann kommt der Film Gottes und wer spielt die Hauptrolle. Jesaja verwendet, wenn er von dem Messias spricht, ganz bestimmte Worte. Den nennt er dann den Sohn Davids, der nach Zion kommt, ein neuer Spross aus dem Haus Isais, ein Kind wird geboren, der Friedefürst wird es sein. All diese Begriffe fehlen, wenn er vom Gottesknecht redet. Also kann durchaus sein, ich vermute das, Jesaja wusste nicht, dass der Messias der Gottesknecht sein wird. Der König Gottes, der Leidende. Denn das schreibt er auch später in einem Knechtslied. Er wird leiden. Er wird leiden für die vielen. Er wird angeklagt werden. Jesus ist der Knechtkönig Gottes. Er ist es, der nicht zerbricht und nie verlöscht. Jesus ist nicht tot zu kriegen. Und er bringt das Recht unter die Völker. Hier heißt es, die Inseln warten auf seine Weisung. Also hier Helgoland und wir kennen die anderen, Borkum und Usedom oder sowas. Ja, die Inseln, das ist eine Metapher für die Heiden. Bis an die letzten Enden der Erde werden die Heiden auf den warten und werden sagen, was sollen wir tun? Das hebräische Wort aber, was hier steht für Recht, er wird das Recht herausbringen, meint eigentlich den Rechtsspruch. Also man könnte sagen, das Urteil. Das, was Gott dieser Welt, dieser ungerechten Welt zu sagen hat, das wird dieser Knecht in alle Welt bringen, bis an die letzten Inseln. Darum geht es, den Rechtsspruch. Und was lesen wir da? Was sollen alle wissen? Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Wenn damals ein Richter, nicht nur in Israel, im Orient, gibt es verschiedene Belege dafür. Wenn ein Richter ein Todesurteil gesprochen hat, hat er einen Stab gebrochen und damit gezeigt, das Leben dieser Frau, dieses Mannes, soll jetzt zerbrochen werden wegen seiner Schuld. Der ist des Todes würdig, der soll jetzt hingerichtet werden. Von Cäsar nimmt man das nur an, da gibt es viel weniger Quellen, aber dass Cäsar angeblich im Kolosseum, wenn da gekämpft wurde, die Gladiatoren oder die Gefangenen und einer sollte jetzt sterben, schwer verletzt, hat Cäsar so gemacht, also bringt ihn um. So also, wenn ein Richter, du musst gar nicht hören, was er sagt, du weißt, du bist angeklagt. Und dann nimmt er den Stab und er bricht ihn. Dann weißt du, dein Leben ist zu Ende. Du bist des Todes schuldig. Wenn Jesaja, dieser Prophet, das wusste, dann ist völlig klar, was der Knecht in die Welt bringen soll. Überall hin soll er Gottes Urteil vermitteln. Und was soll gesagt werden? Du sollst leben. Gott bricht den Stab nicht über dich. Das ist die Botschaft in alle Welt, die der Knecht bringt und alle, die zum Knecht gehören. Sie sollen zu Menschen gehen und sagen, du sollst leben. Das Urteil hat Gott am Kreuz gesprochen. Golgatha war sein Gerichtsplatz. Da hat Gott ein deutliches Nein zur Sünde gesagt. So ernst ist die Sünde, das, was uns von Menschen trennt, dass sie gerichtet werden muss. Dass Gott das nicht einfach zu sich lassen kann. Er wäre nicht mehr Gott. Und so groß ist seine Liebe, dass er selber diese Schuld trägt. Seine Liebe zu den Menschen. Kein Mensch bringt es in seinem Leben fertig, so zu lieben, so gerecht zu sein, Frieden zu haben, versöhnlich zu sein, großzügig zu sein, wie es Gott entspricht. Alle sind schuldig. Über allen ist der Stab schon geknickt. Teil 1 des Urteils. Der Stab ist geknickt, du bist des Todes schuldig. Aber er knickt ihn nicht. Er zerbricht ihn nicht. Bei niemandem. Du sollst leben. Das soll alle Welt wissen. Und Jesus hat es vorgelebt. Wenn ihr im Neuen Testament lest, zwei Beispiele erzähle ich kurz. Einige fromme Gelehrten bringen eine Ehebrecherin zu Jesus. Auf frischer Tat ertappt. Könnt ihr mir mal sagen, wie das funktionieren soll? Habt ihr schon mal jemanden beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt? Wie soll das denn gehen? Sind die blöde? Haben die das auf dem Marktplatz gemacht? Oder haben die eine Falle gestellt oder so? Oder wussten die genau, oh, was da läuft? Da werden wir die Tür aufstoßen mit, ha, ertappt. Oder wie? Wie geht denn das? Weiß ich auch nicht. Und dann scheinbar haben die Frommen nicht gesagt, oh nein, sie hat gesündigt, Gott sei voller Erbarmen, sondern die haben sich gefreut und gesagt, ha, jetzt haben wir sie, endlich. Siehst du, ich wusste immer, die ist faul. Die müssen wir richten. Die haben sich scheinbar noch gefreut darauf, dass sie ertappt haben. Interessant, wo ist denn der Mann dazu? Kann man auch alleine die Ehe brechen? Ja, Männer wurden nicht gesteinigt. Komisch, ne? Männer wurden nicht gesteinigt. Männer sind die Opfer, die Frauen sind die Hexen, die armen Männer. Wer hat denn den wieder verführt? Egal, wie es gewesen ist, die Frau ist schuld, der Mann kann abhauen. Männer müssen zusammenhalten. Aber die Frau, endlich kann man mal so richtig zornig sein. Seine gerechten Zorn zeigen. Endlich hat man mal einen gefunden, wo man sagen kann, die hat es wirklich verdient. Oder der, da kann man sich entrüsten als Frommer und so richtig draufschlagen. Mose hat gesagt, sagen diese frommen Schriftgelehrten, die kennen sich in der Bibel aus, Mose hat gesagt, Ehebrecher sollen gesteinigt werden. Was sagst du dazu, Jesus, dürfen wir jetzt Steine sammeln? Haben wir nicht das Recht oder sogar die Pflicht jetzt, zu offenbaren, was das für eine Frau ist und das mal allen zu zeigen, sie bloßzustellen und sie mit Steinen zu werfen. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wir kennen das, keiner wirft, keiner nimmt einen Stein in die Hand. Eigentlich weiß jeder, dass er Gnade braucht und nicht besser ist vor Gott. Ein anderes Mal kommt eine stadtbekannte Sünderin in das Haus eines Frommen, unerhört. Eine Prostituierte, jeder weiß das. Und sie kommt in das Haus, wo die Männer sitzen zum Essen. Frauen und Männer aßen nicht einfach an einem Tisch zusammen. Dann kommt die rein und heult und heult und heult, ja, dass sie ihm die Tränen auf die Füße weint. Sie spricht kein Wort dabei, die heult nur, wäscht ihm die Füße und küsst ihm die Füße noch. Ja, weiß denn der nicht, wer das ist? Wie kann man denn so jemanden an sich ranlassen? Würdet ihr das tun? So ein Penner, so eine Prostituierte, irgendwie jemand, wo wir denken, oh, das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann, und der kommt und krabbelt dir den Rücken oder was? Oder schenkt dir Blumen, würdest du die annehmen? Nee, das kann kein Prophet sein, der das zulässt. Aber Jesus weist niemanden ab, der zu ihm kommt, niemanden. Und er sieht die Liebe dieser Frau, ganz egal. Wer das ist. Sie liebt ihn und sie ehrt ihn und das sieht er. Und er schützt sie vor den Frommen. Er vergibt ihr. Sie fängt an und sie wird seine Schülerin. Sie wird nochmal erwähnt und wird eine Nachfolgerin von Jesus. Ihr ganzes Leben wird neu durch die Liebe, die sie erfahren hat. Du sollst leben. Das ist die Botschaft des Knechtes. Du sollst leben. Und den Frommen sagt er, wisst ihr was? Weil Gott ihr so viel vergeben hat, darum kann sie so lieben. Mehr als ihr Frommen es tut. Sie gibt alles. Und was habt ihr mir gegeben? Ihr Selbstgerechten. Das werden nicht die letzten Frommen sein hier, die gerne über andere urteilen. Und die wissen, dass sie zur besseren Seite gehören und die mit Fingern gerne auf andere zeigen. Selbstgerechte Fromme, die keine Ahnung haben, wie sehr sie Gottes Gnade brauchen und die darum nicht lieben können, nicht gnädig sind. Du sollst leben. Das sollen alle Menschen wissen, bis auf die letzten Inseln und Dörfer in Hessen, wenn ihr wollt. Du sollst leben. Das ist Gottes Zuspruch auch heute. Daran dürfen wir uns auch freuen. Gott zerbricht den Stab nicht über uns. Und wo wir vielleicht sind, wie ein rauchender Docht, vielleicht kannst du mal, Charlotte, habe ich dir ein Bild geschickt, dass du das anmachen kannst, wo wir vielleicht uns fühlen wie so ein glimmender Docht heute, da dürfen wir auch wissen, Gott pustet uns nicht aus. Er haucht uns an, dass wir wieder Feuer kriegen, dass wir wieder getröstet werden, dass die Liebe in uns wieder stark wird. Gott will uns wieder anzünden. Ich finde es auch ganz angenehm, dass man bei den Masken die Augen so schön sehen kann. Irgendwie schöne Augen fallen viel mehr auf, finde ich. Deine Augen sollen leuchten. Das will Gott dir schenken, dich wieder anzünden, dass du in dir irgendwie ein Licht hast, eine Freude, einen Frieden hast, dass deine Augen wieder leuchten, deine Schulter sollen wieder frei werden. Du sollst wieder Ruhe finden in deinen Gedanken. Du hast wieder Hoffnung, weil du wieder vertrauen kannst, weil du dich geliebt weißt. Da, wo deine eigene Liebe so lahm und kraftlos geworden ist und du nur noch dein Mittelpunkt bist, da wird er es wieder werden. Es ist nicht egal, wer uns regiert, wer unsere Lebensumstände bestimmt. Wer ist das bei dir? Hast du da gewählt? Wer soll deine Lebensumstände bestimmen? Wer ist dein Kanzler, dein König, dein Kaiser, dein Heiland? Gott hat gewählt. Und wir können ihn auch wählen. Das geknickte Rohr will er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich lade euch ein, nochmal einen Moment still zu sein. Vielleicht guckt ihr das Bild dabei an, aber guckt auch so ein bisschen in euch selbst. Müsst ihr gucken, ob es besser mit geschlossenen Augen geht. Wo fühlt ihr euch wie ein Docht, der glimmt? Gibt es da was in eurem Leben, wo mal mehr Feuer war? Wo ihr dachtet, ich brenne für etwas, vielleicht für Jesus. Wo möchtest du, dass der Heilige Geist dich wieder anzündet, dass Gottes Hand kommt in deinen Qualm hinein sozusagen und dein Licht wieder anzündet? Vielleicht, das überfordert uns vielleicht, bleib vielleicht bei dir, aber vielleicht denkst du auch an jemand anderen. Du denkst, Mensch, da war doch mal so viel Liebe, Herzlichkeit, Freiheit, Fröhlichkeit, Einsatz, wo ist das? Und du kannst für ihn bitten, dass Gott ihn wieder anzündet. Lasst uns still sein und tatsächlich ruhig ein bisschen länger. Wir haben ja viel Zeit heute, oder? Habt ihr was vor? Also wir sind ein bisschen still jetzt. Jeder bei sich und guckt mal, freut euch über die Flamme Gottes, die sich naht. Ich werde das mit einem Gebet abschließen und danach haben wir auch eine Gebetsgemeinschaft, wo jeder sagen kann, zu sich, zur Gemeinde, zur Welt, was er beten möchte. Wir sind einen Moment still. Herr, ich stelle mir gerade vor, wie wichtig dir jede und jeder hier im Raum ist. Das ist kaum zu glauben. Das kommt daher, weil jeder für dich irgendwie eine ganze Welt ist, total wertvoll. Und wenn 99 von uns gut versorgt sind und einer würde sich verlaufen oder ein, nee, du machst dich auf den Weg, weil wir dir so wertvoll sind. Herr, du weißt, dass wir, obwohl du uns so beschenkst und so reich machst in dir, so kleingläubig und trotzig sein können und lieblos und selbstverliebt und empfindlich, geizig und wir vergessen, was du von uns möchtest. Und auch dafür danke ich dir. Herr, wenn heute Morgen jemand hier ist und ich kann mir denken, dass das viele von uns sind, die irgendwo denken, da bin ich, irgendwie ist das Feuer aus, da bin ich nur noch Glut, da rauche ich nur noch. Ich danke dir, dass wir uns da nicht schämen müssen vor dir und dass du auch nicht böse bist oder dich abwendest oder so etwas. Wir dürfen das sogar sein, wir dürfen sogar kraftlos sein. Aber wir möchten dich bitten, dass du uns wieder anzündest, Herr. Dass du uns wieder Kraft gibst, uns innerlich stabil machst. Herr, wir möchten dir dienen und merken, nicht mal das können wir ohne dich. Herr, wir freuen uns so an dir und ja, wir möchten dich bitten, dass du jeden Tag mit uns teilst und immer wieder uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir innerlich im Herzen froh sind und fest sind und dass wir ein Licht sein können in dieser Welt. Wer möchte noch mit uns beten?
Alle, die mühselig und beladen sein, willst du erquicken. Und das hat
Und das war der Gottesdienst am Mönchenberg.